Ja, ihr Lieben, schönen guten Morgen. Und danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Es ist so schön. Ihr wisst, dass wir eine Predigtreihe haben, deswegen kommt ihr, das wollt ihr live hier erleben. Genau, wir haben eine Predigtreihe zum Thema unsere Werte. Und wir erklären das ja immer so, dass wir, bevor wir die zeigen, erstmal unsere Vision zeigen. Das heißt, die Folie wieder davor, genau. Alles mit Bedacht gemacht. Wir haben eine Vision, wir sagen, wir träumen von einer wachsenden und blühenden Kirche, in der Menschen Gott begegnen, im Glauben wachsen, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Und darunter seht ihr das System sozusagen, das wir anbieten, wie man da reinkommen kann. Das heißt, das ist das, was wir vor uns sehen, wo wir hinwollen. Das ist unsere Vision, unsere größere Schau. Und um dahin zu kommen, braucht eine Kirche eben auch Werte. Das heißt, das sind Überzeugungen und Ideale, die uns wichtig sind auf dem Weg dorthin, diese Vision zu erfüllen. Weil die Werte prägen nachher unsere Handlungsmuster. Das, was wir wirklich im Alltag dann machen als Kirche. Und es gibt so einen Spruch, dass die Kultur frisst deine Vision zum Frühstück. Das heißt, man kann eine große Vision haben, aber wenn die Alltagskultur nicht dahin wirkt, kannst du das alles vergessen. Und deswegen haben wir uns über unsere Werte Gedanken gemacht als Kernteam und haben dort 6 Werte rausgearbeitet. Und ich sagte schon, bei 150, 160 Mitgliedern hat jeder seinen Lieblingswert von Ehrlichkeit, Treue, Sauberkeit, Zähigkeit, was weiß ich. Und das kann sich ja kein Mensch merken, das ist alles gut und schön. Aber wir haben uns 6 Kernwerte rausgearbeitet, von denen wir sagen, die gehen sonst unter. Ja, die brauchen wir, um diese Vision zu erreichen. Und jetzt kommt die nächste Folie und wir hatten ja schon Teil 1. Da ging es darum, dass wir leben natürlich übernatürlich. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir diese Arbeit, die ein Gotteswerk ist, mit Gott gemeinsam machen, dass er uns inspiriert und dass wir natürlich, übernatürlich im Alltag auch anderen Menschen dienen, die nicht zu dieser Kirche gehören. Das heißt, alles, was mit Heilung, Prophetie und Geistesgaben zu tun hat, ist uns wichtig. Auch das ein Wert, der leicht verloren gehen kann, weil man dann doch aus dem Natürlichen verstandesmäßig alles macht. Und dann hat letzte Woche Jutta ja so schön über den Wert gepredigt, wir geben großzügig unser Bestes, ja, weil wir Gott lieben, weil wir berührt sind von ihm, wollen wir ihm, seiner Kirche und den Menschen da drin und auch darüber hinaus einfach dienen und wollen das mit einer großzügigen Haltung tun, das heißt Geld, Kraft und Zeit, Herr, wir geben es dir, das bedeutet es ja, Jesus nachzufolgen. Und da wollte ich noch eine Sache ergänzen. Und zwar hatte Jutta ja gesagt, dass Claudia wahrscheinlich ihre Gewürze sogar alphabetisch ordnet. Und da wollte ich doch auf dem nächsten Foto zeigen, dass das auf dem nächsten Foto zeigen, dass das natürlich bei mir auch der Fall ist, also die übereinander haben den gleichen Buchstaben, weil mehr Gewürze habe ich nicht, passt auch nicht mehr rauf. Seit ich den Thermomix habe, habe ich natürlich auch eine kleine Gewürzsammlung. Und wie soll ich die denn so schnell finden, die Sachen, wenn die nicht alphabetisch geordnet sind? Also von daher ist das richtig, genau. Gut, und jetzt kommen wir heute zu dem dritten Wert und der lautet, wir bleiben am Puls der Zeit. Wir haben ja bei jedem Wert auch so ein paar sozusagen Merksätze dazu geschrieben, damit es ein bisschen erklärt wird. Und wie gesagt, ihr bekommt das auch später nochmal schriftlich jeder für zu Hause über Schlafzimmerbett zu hängen. Und die nächste Folie zeigt uns, wie wir diesen Wert beschrieben haben. Da lesen wir, wir sind eine Kirche, die sich flexibel am Puls der Zeit orientiert, um für Menschen relevant zu sein, die wir erreichen wollen. Deshalb geben wir Raum zur Gestaltung und fördern kreative und innovative Ideen. So, und jetzt ist es uns wichtig, das auch mit der Bibel zu belegen. Wo steht denn das in der Bibel? Und das kann man zum Beispiel an folgenden Versen erkennen. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 20 bis 23. Da sagt der Apostel Paulus Folgendes. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. So, dem Text nähern wir uns jetzt von verschiedenen Seiten. Als erstes möchte ich euch fragen, wisst ihr, welches Musikinstrument große Aufregung und Kritik in der Christenheit hervorrief, als es hier und da eingeführt werden sollte? Schlagzeug, Orgel, einigen habe ich es ja verraten, Mist, Mann. Die Orgel, vor 1000 Jahren schon. Große Kritik. Kann man sich gar nicht vorstellen. Orgel, Kirchenorgel steht doch heute für Kirche. Manche können überhaupt nur Gott fühlen, wenn sie eine Kirche hören. Eine Orgel hören, sorry, in der Kirche sind. So, und jetzt lese ich euch mal vor, was da an Kritik der Orgel gegenüber vorgebracht wurde. Erstens, der Klassiker, es hat einen heidnischen Ursprung. In der Antike wurde die Orgel bei Gladiatorenkämpfen, in Theatern und bei kaiserlichen Zeremonien eingesetzt. Frühe Kirchenväter lehnten sie daher als heidnisches Instrument ab, das mit weltlichem Vergnügen und Gewalt assoziiert wurde. Dann wurde gesagt, es lenkt vom Wort Gottes ab. Viele Theologen befürchteten, dass die gewaltigen Klänge der Orgel die Gläubigen eher sinnlich erregen, als zur geistigen Einkehr führen würde. Man sah in ihr eine Sinnlichkeit, die den Fokus vom heiligen Wort Gottes ablenken würde. Kommt einem das nicht alles irgendwie ein bisschen bekannt vor? Dann theologische Ablehnung. Einige Kirchenväter betrachteten Instrumentalmusik als Teil des alten Bundes. Ähnlich wie die Tieropfer, der durch Christus erfüllt und im christlichen Gottesdienst durch den reinen Gesang a cappella ersetzt worden sei. Das heißt, und es stimmt tatsächlich, wenn du das Neue Testament siehst, du findest kein einziges Instrument. Und es gibt noch heute eine Freikirche, die gesagt, bei uns gibt es keine Instrumente. Hier wird nur gesungen. Und dann gab es auch während der Reformation Widerstand. Während Martin Luther der Orgel gegenüber aufgeschlossen war, lehnten Reformatoren wie Johannes Calvin oder Ulrich Zwingli sie strikt ab. Sie bezeichneten sie teilweise als Pfeifen des Teufels. In Schottland und den Niederlanden wurden Orgeln im Zuge des Bildersturms sogar aus Kirchen entfernt oder zerstört. Ja. Und es ist halt einfach so, das ist ein Fakt, Christen sind für Innovationen nicht immer besonders offen. Warum? Weil sie Angst haben vor Weltlichkeit. Ich selbst habe es noch erlebt, als ich vor 32 Jahren zum Glauben kam, in eine charismatische Freikirche in Braunschweig, das mir erzählt wurde. Also da spielte da kein Schlagzeug. Aber wenn da eins spielte, dann sind Geschwister rausgegangen und haben dagegen gebetet. Denn das Schlagzeug stand ja für Rockmusik. Und sowas Weltliches wollte man doch nicht. Ist die gleiche Argumentation. So, dann könnt ihr euch ja vorstellen, ich mit langen Haaren und meiner E-Gitarre zu Hause. Ach du liebe Zeit. Die E-Gitarre, das ist ja ohne Jimi Hendrix. Könnte ich ja heute gar nicht so spielen. Und der hat ja Drogen genommen und einen unzüchtigen Lebensstil gehabt. Und dann war ich so glücklich. Also, da gab es auch Christen natürlich. E-Gitarre geht gar nicht. Und dann hat mal ein Prediger, ein Evangelist, gesagt, also ich habe herausgefunden, dass im Himmel gibt es auch E-Gitarren, weil im Psalm so und so steht, Gott ist im Donnersturm. Das bedeutet, Gott ist elektrisch. Also E-Gitarre geht. Geht nochmal. Dann weiß ich noch, ein älterer Pastor, der da schon in Rente war, als ich mich da reinbekehrt habe, da hatte unser Pfingstbund so ein Magazin, das monatlich oder alle 2 Monate erschien. Und das war so altbacksch vom Outfit, also furchtbar, sah aus wie so eine Beerdigungszeitung oder so. Und dann haben die sich erlaubt, da mal ein neues Design zu machen. Dann lag das da bei mir und er so, müssen wir denn jedem weltlichen Trend folgen? Bloß weil das Design von der Zeitschrift modernisiert worden war. Ja, und ich weiß auch noch, wir dürfen mal das nächste Foto sehen. dass nicht jeder happy war, als ich sagte, also irgendwie dieser graubraune Vorhang und dieses Blech-Jesus-Schild da, das ist irgendwie, da müssen wir aber was Neues machen. Also wer es nicht erkennt, das ist unsere Bühne und das bin ich da, der mit den vielen Haaren auf dem Kopf. Und dann weiß ich noch, wie ich die Gemeinde 1,5 Jahre darauf vorbereitet habe, dass sich das ändern wird. Und da habe ich eigenhändig das Jesus-Schild abgenommen. Ich war so glücklich. Ich habe damals Andi Sommer gefragt, die hatten das auch, wie bist denn du das losgeworden? Auch als wir umgezogen sind, haben wir das einfach nicht mitgenommen. Okay. Natürlich konnten das Geschwister nicht übers Herz bringen, deswegen hängt es jetzt bei uns in der Garage auch doch nochmal, dass jeder weiß so, ne? Genau. So, und jetzt kommt die große Aussage der Predigt. Wir müssen beim Kirchenbau, beim Gemeindebau unterscheiden zwischen Inhalt und Verpackung. Der Inhalt, das Evangelium, das Wort Gottes, die christliche Ethik, die muss gleich bleiben. Aber die Verpackung, mit der wir das Evangelium in dieser Welt präsentieren, muss sich ändern und muss sich dem Puls der Zeit anpassen. Weil wir die Menschen draußen zuerst mit der Verpackung erreichen. Das kannst du gar nicht ändern. Wenn du ein Geschenk bekommst, hier zu Weihnachten hat ja jeder hoffentlich was bekommen. Was siehst du zuerst? Die Verpackung. Was ist das Entscheidende? Natürlich der Inhalt. Wenn das nicht drin war, was du dir gewünscht hast, lohnt die ganze Verpackung nicht. Ich bin ja so ein typischer Mann, ich klebe das teilweise am 24. vormittags, packe ich das noch schnell, nur mit Tesa, früher hatte ich noch so gebämselt drum, auch nicht so. Und meine Nichten, die machen sich so richtig Mühe und die haben dann so, und es tut mir dann immer so leid, dann so, ne? Und aber so sind wir halt. Oh, das war jetzt hier, nein, sind wir gar nicht. Also klar ist natürlich, was ich damit sagen wollte, ist, selbst wenn die Verpackung super gemacht ist und das Geschenk ist dann nicht das, was du dir gewünscht hast oder was dir gefällt, dann ist auch die schöne Verpackung nicht so entscheidend. Also, und darum geht es jetzt eben, jetzt das war die Hinführung, dass wir nochmal auf unseren Bibeltext wiederkommen. Dieser Text ist ja bekannt, so zusammengefasst unter Christen mit den Worten, ja, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Habe ich auch so kennengelernt, habe ich alle Übersetzungen angeguckt, steht nirgendwo. Nirgendwo steht was von Griechen. Den Juden ein Jude steht da, aber das andere ist so Zusammenfassung einfach wahrscheinlich und alle anderen, die nicht so gläubig sind wie die Juden. So, ne? So, und was ist jetzt mit dem Bibeltext gemeint? Also Paulus war ja vorher Jude, strenggläubiger Jude, hat sich an alles gehalten, was man dort machen musste als Pharisäer, ist dann vom Saulus zum Paulus geworden, ist also Christ geworden und hat dann gelehrt, das sogenannte Zeremonialgesetz gilt jetzt für uns Christen nicht mehr. Zeremonialgesetz bedeutet diese ganzen Tieropfer, die ganzen Reinheitsvorschriften, die Rituale, die sie als Juden durchzuführen hatten und eben auch die Beschneidung, das gilt für uns nicht mehr. Wir müssen uns als Christen nicht mehr zum Beispiel als Männer beschneiden lassen. Und deswegen steht in Vers 20, den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Was ist damit gemeint? Also er hat dann zum Beispiel, er hatte dann so immer so auch Jünger gehabt, wie Jesus das ja gesagt hat, die man immer ausbilden. Und er hatte Timotheus. Und Timotheus war Sohn einer jüdischen Mutter, aber eines griechischen, also nicht jüdischen Vaters. Und wie das heute so ist, wenn man in so einer Ehe lebt, der Mann macht nicht alles mit. Also wurde Timotheus nicht beschnitten. So, nun war der dann ja auch dann Christ geworden und Paulus hat ihn entdeckt, der hat Potenzial, den nehme ich mit. Und wo haben die ersten Christen evangelisiert? In den Synagogen. Da durften aber nur Juden rein. Also hat er zu Timotheus gesagt, pass mal auf, wir beschneiden dich. Dann gehst du hier so auch als Jude durch, also weil letztlich ist ja Paulus auch immer Jude geblieben. Jesus ist ja auch Jude, obwohl du dann christlichen Glaubens bist, aber von der Abstammung her. Und dann bist du halt einer von denen und dann kann sich keiner beschweren, dass hier ein Heide drin ist. Wenn man da mal so drüber nachdenkt, so was Timotheus wohl gedacht hat. Ja, okay. Narkose hatten die damals nicht. auf jeden Fall hat Paulus das gemacht, dass er gesagt hat, wir wollen hier von der äußeren Form, und für ihn war die Beschneidung nur noch eine äußere Form, wollen wir nicht anecken. Da passen wir uns an, was aber nicht heißt, dass wir sagen, nur Beschnittene sind richtige Gläubige und nur die kommen in den Himmel. Weil diese Ehelehre gab es dann auch. Und da hat er gesagt, das läuft hier gar nicht. Ja, da wurde dann gesagt, hier, wenn ihr richtige gläubige Christen sein wollt, müsst ihr euch eigentlich beschneiden lassen. Er so, nee, das müssen wir gar nicht. Das gehört zum Heil nicht dazu. Er hat das hier nur gemacht, um sozusagen dort am Puls der Judenzeit zu sein. Dann Vers 21, wenn ich bei Nichtjuden bin, also Heiden oder Griechen, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Das Gesetz von Christus ist das Gesetz der Liebe, dass die Gesetze in unser Herz geschrieben sind. So, und das, was bedeutet das jetzt konkret? Wer die anderen Briefe von Paulus liest, der liest ja, dass er gesagt hat zu seinen Mitchristen, also wenn ihr mit Nicht-Christen und auch Nicht-Juden zusammen seid, ihr könnt da ruhig mit in so einen Tempel gehen und mit denen essen. Auch wenn das Fleisch Götzen geopfert wurde. Wir wissen doch, es gibt nur einen Gott. Uns berührt das nicht. Könnt ihr ruhig essen. Das heißt, er wollte damit, ne, wenn jetzt ein Heide lädt jetzt einen Christen ein und sagt, hier wollen wir mal zusammen essen gehen, dass der Christ dann nicht sofort sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben. Sondern sagt, ja klar, gehen wir hin, sitzen da, essen fröhlich und reden über Jesus. Das konnten die alles. Ich kenne Christen, die sagen, also ich gehe in keine Moschee rein, weil ich mich geistlich verunreinige. Ja, wie willst du dann den armen Moslem erreichen? Du sollst ja nicht mit anbeten. Wenn unser Freund Michael Vollner als Missionar nicht auch mal in eine Moschee reingegangen wäre, ja, das hat er als Ehrerbietung gemacht, nicht weil er da Allah anbeten würde. Ja. Aber das wäre eigentlich auch nochmal ein gutes Beispiel. Das heißt, Paulus sagt, pass mal auf, das ist eine Äußerlichkeit, die uns nicht interessiert, können wir machen. Dann Vers 22, wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich ihn wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. Wer sind jetzt die Schwachen? Damit sind nicht die gemeint, die nicht ins Fitnessstudio oder so gehen, sondern da meint er, die schwach sind im Glauben. Jetzt krass, da sagt er, das sind die, die sagen, man darf auf gar keinen Fall Fleisch essen, das einem Götzen geopfert wurde. Die bezeichnet Paulus als schwach im Glauben. Und da sagt er dann wiederum, also wenn du mit so einem zu tun hast, dann isst lieber nicht Götzenopferfleisch, weil das bringt denen dann wieder durcheinander. Also nimm Rücksicht auf die Person, mit der du redest, das Setting, in dem du bist, quasi der Puls der Zeit, wo du gerade bist, passt dich da an, damit du dir das Herz des Menschen gewinnst. Aber für uns gelten nicht diese Gesetze und diese Fleischregeln und so weiter, solange wir die richtige Einstellung zu Jesus haben. Ich denke, das wird hier schon für manchen hier augenöffnend gewesen sein. Meine Güte, so viel Freiheit in Christus, genau. Das heißt, er hat hier Beispiele gegeben für Anpassungsfähigkeit, damit das Wichtigste passiert, damit Menschen für die Wahrheit gewonnen werden. Das ist Gott das Allerwichtigste. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen, nächste Folie. Denn es heißt ja über Jesus, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Deswegen ist er gekommen. Das ist Jesus das Wichtigste, dass Menschen zum Glauben kommen. Und bei uns ist das Problem, wenn wir, je länger wir Christen sind, geht es sehr oft immer nur um uns. Wie kann ich jetzt noch besser draufkommen und so? Und das ist Jesus auch sehr interessiert dran. Aber er möchte nicht, dass wir uns nur um uns selbst drehen und die Menschen da draußen, die ihn nicht kennen, die verloren gehen. Da möchte er, dass wir drauf achten. Und diese Haltung soll und muss uns im Bau der christlichen Kirche leiten. Und es gibt da auch andere Sichtweisen. Pastor Rick Warren, der die Bücher Leben mit Vision und Kirche mit Vision geschrieben hat, ein Pastor mit einem Einfluss, Wahnsinn. Der hat mal in seinem Buch Kirchen mit Vision, für Pastoren ist das ein Buch, kannst du auch gerne lesen, aber geschrieben. Manche Gemeinden sind stolz darauf, nicht viele Menschen anzuziehen, weil sie das als Beweis dafür sehen, dass sie biblisch, rechtgläubig und geisterfüllt wären. Sie behaupten, ihre geringe Größe sei der Beweis dafür, dass sie rein geblieben und ihren Glauben nicht verwässert haben. Es kann aber tatsächlich bedeuten, dass sie die Menschen, die fern sind von Gott, nicht genug lieben, um sich um sie zu bemühen. Der ehrliche Grund, warum viele Gemeinden keine Menschenmenge anziehen, ist, dass sie gar keine haben wollen. Sie haben nicht gern mit Nichtchristen zu tun und haben das ungute Gefühl, es würde ihre bequeme Routine stören, wenn eine Menge von Menschen angezogen würde. Diese Form von Selbstsucht hält viele Gemeinden davon ab, zu wachsen. Das habe jetzt nicht ich gesagt, ne? Das hat Rick Warren gesagt. Und die Frage ist, wollen wir eine volle oder eine leere Kirche? Ich zeige euch mal auf dem nächsten Foto eine leere Kirche. Ein Bild, das wir von vielen Volkskirchen kennen. Warum ist das so? Weil die Volkskirchen haben den Inhalt verändert und ihre Form behalten. Über Jahrhunderte. Der Inhalt ist verändert worden. Die Bibel kann man nicht mehr so hundertprozentig als inspiriert ansehen. Man muss rausfinden mit historisch-kritischer Bibelauslegung, was jetzt wirklich Gottes Wort sein könnte und wie das so in den Alltag passt und all solche Sachen und so. Und die Kraft Gottes hat sich zurückgezogen. Die Kirche ist leer, aber sie spielen immer noch die Lieder mit erwecklichen Texten und so weiter. Und ich weiß, es gibt auch volle Volkskirchen, besonders wenn man weiter nach Süden kommt, aber das ist ein Bild, das uns allen bekannt ist. Oder möchten wir gerne das so haben wie auf dem nächsten Foto? Das ist das Gospelforum in Stuttgart, die größte Freikirche Deutschlands, zu Spitzenzeiten 3.500 Mitglieder. Da gehen Tausende Menschen sonntags hin. Und wer die Predigten gehört hat, da von Peter Wenz, wenn der an jedem Sonntag einen Aufruf gemacht hat, wer ist jetzt hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen will, dann hörte ich bloß immer, danke, 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 ja, danke, da oben auf dem Balkon so viele Hände, danke, 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 danke. Und ich sage so, und dann, ja, ihr könnt, und jetzt kommt mal bitte alle nach vorne. Und dann sind jeden Sonntag 30, 40, 50 Leute nach vorne gekommen. Jeden Sonntag. Und jetzt könnt ihr euch immer fragen, was Jesus besser findet. Das bedeutet also, wir bleiben am Puls der Zeit. Das heißt, also zum Beispiel im Mai, noch mal das Foto zurück. In dieser Kirche dort hängt nirgendwo irgendein Kreuz. Das gibt es doch nicht, das soll eine Kirche sein. Peter Wenz sagte mal zu mir, ich finde nirgendwo im Neuen Testament, dass wir aufgefordert werden, Kreuze irgendwo aufzuhängen. Haben wir, bleibt auch hängen, macht euch keine Sorgen, ja. Aber Gottes Kraft wirkt da. Und auf dem Foto davor, da hängt sogar noch ein Jesus mit am Kreuz. Aber die Kraft ist nicht mehr da. Also, kannst wieder die nächste Folie machen. Wir bleiben am Puls der Zeit. Das heißt, wir beobachten die Kultur, damit wir die Verpackung anpassen können. Und das bedeutet, wenn wir in einer Kultur, in einer Gesellschaft leben, wo Popmusik die vorherrschende Form der Musik ist, spielen wir hier keine Kirchenorgel und auch keine klassische Musik. Wir machen die Musik, die die meisten Menschen hören. Und ein christlicher Rockmusiker, Larry Norman heißt das, das war so ein Pionier für christliche Rockmusik auch, der sagte damals 1972, "Why should the devil have all the good music?" Warum hat der Teufel die ganzen guten Musiker und die ganzen tollen Sachen und so weiter und wir müssen immer die Musik von vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren irgendwie spielen. Und er hat das dann auf den Weg gebracht. Denn eins müssen wir immer wissen, der Text macht die Musik schlecht. Die Musik in sich ist nie schlecht. Nur der Text macht die Musik schlecht. Das ist so wichtig. Und das bedeutet dann natürlich auch, wenn die ganze Welt da draußen im Internet ist und auf Social Media ist, dann sind wir da auch und dann müssen wir da auch sein. Und nicht nehmen, also damit wollen wir nichts zu tun haben, das macht ja Jugendliche süchtig und so weiter. Das stimmt, aber wir müssen da trotzdem sein. Wer mischt zurzeit Deutschland evangelistisch auf? Obros zum Beispiel, das ist eine christliche Hip-Hop-Band. Es sind weibliche Influencerinnen. Steht da schon auch in einem Psalm drin. Siegesbotinnen, Evangelistinnen, eine große Schar. Ja, Jasmin Friesen, Jana Highholder. Die machen Podcasts und reden da Klartext. Und die Welt ist so durcheinander, dass sie dauernd schlecht über die berichten, wie schlimm die sind und so weiter und was für ein rückwärtsgewandtes Frauenbild die haben und so weiter. Und Peter Wendt sagte auch mal irgendwann, wenn du nicht einmal einen negativen Zeitungsbericht hattest, hast du eigentlich dem Teufel nicht viel Schwierigkeiten bereitet. Leider hatte ich noch keinen. Es hat jetzt in den letzten 3-4 Monaten, ich würde sagen 4 oder 5 negative Medienberichte, also Fernsehsendungen über christliche Influencerinnen, die Obros, ne, da sich die Tagesschau dran abgearbeitet oder die ARD halt, oder auch jetzt Johannes Hartl, die hippen Missionare und so weiter. Das sind alles Leute, die sich bewegen sich im Internet und deswegen sind wir da auch. Denn, wir lesen ja bei unserem Merksatz, deshalb geben wir Raum zur Gestaltung und fördern kreative und innovative Ideen. So, und jetzt weiß ich leider, wenn ich hier so gucke, dass die meisten von euch höchstwahrscheinlich nicht bei Instagram sind. Einige schon, viele nicht. Und da dachte ich, da müssen wir doch mal was nachholen, was in den letzten Monaten so auf Instagram von unserer Kirche ausgelaufen ist. Da würde ich Thorsten mal bitten, dass er mal das erste Video zeigt. Wir haben ja... Kurz mal Stopp. Also wir haben ja mittlerweile auch wieder eine Social-Media-Arbeit mit Johanna Wovra und Elisa und Muriel Pfeiffer. Und die machen jetzt jede Woche solche kleinen Videos. Und wer das von Weitem nicht lesen kann, da steht eben, es ist ein Unterschied, ob du da bist oder nicht. Erst ist der Saal leer, dann ist er voll. Das macht auch ein bisschen Arbeit, steht ihr? Aber das machen die hier für uns. Und alleine, wir gucken den nochmal, weil es alles so schön ist. Zack. Zack. Das wurde über 1000 Mal angeguckt. Ja. Jetzt kommt das nächste Video. Also man beachte, der Zeigefinger ist immer genau bei Church dazwischen. Die Kirche ist besser mit dir. Ja, muss man da Church schreiben? Ja, so ist die Sprache heute. Denglisch, Anglizismen. 4000 Mal angeguckt. Monika, jetzt kennen Sie dich in ganz Deutschland. So, die Jugend macht das ja schon länger. Und Helene hat da mal ein Video gemacht, das ist mein Lieblingsvideo, das sehen wir mal als nächstes. Das wurde auch über 2000 Mal.
Und wir sagen jetzt jedem aus der Jugend, dass wir einen anderen Trend machen. Let's go!
Hallo, ich bin Finley und das ist mein Hidden Talent.
Hallo, ich bin Nure und mein Lieblingsvers ist Jesaja 41,10.
Ich bin Sophie und einer meiner Lieblingsbibelverse steht in 1. Mose 28, Vers 15.
Ich bin Oliver und das ist mein bester Dance-Move.
Hallo, ich bin Johanna und mein Lieblingspart am Gottesdienst ist der Lobpreis.
Hallo, ich bin Jana und mein Lieblingspart am Gottesdienst ist die Predigt.
Hallo, ich bin Daniel und ich schüttel jetzt jemandem die Hand, mit dem ich gerne in Urlaub gehen würde. Alles gut?
Ja, alles top.
Hallo, ich bin Lina und mein Lieblingsmeme ist, also Herr Müller hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also Herr Müller hätte ich jetzt nicht gedacht.
Moin, mein Name ist Silas und eins meiner Lieblingsbücher ist Kolossa.
Ich bin Elisa.
Ich bin Emmy.
Und das sind unsere Outfits.
Also, und ihr habt gemerkt, die geschickte Mischung zwischen wir haben hier Spaß und wir sind auch geistlich. Ja? Und das gucken sich über 2000 Mal wurde das angeguckt. So, und jetzt kommt aber noch ein Video. Jetzt habe ich noch eins, dann mal bitte das nächste.
Viele Leute fragen mich immer, hey Peter, wie wechselst du eigentlich deinen Reifen an deinem Auto? Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Das ist eine Radkappe, ich bin Silas und das ist nicht mal mein Auto. Aber ich darf dir heute sagen, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er für dich gestorben ist, um dich frei von dem Gesetz zu machen. Bei ihm gibt es keine Verdammnis mehr, sondern bedingungslose Annahme. Und nimm das gerne an.
Naja. Wisst ihr, wie oft das angesehen wurde? 961.000 Mal. Das ist also, du bist jetzt eine Internetpersönlichkeit, Silas. Ist er überhaupt da? Versteht ihr das? Die Kanzel ist jetzt bei TikTok. Da müssen wir übrigens eigentlich auch hin. TikTok ist ja das allerletzte, kann man so sagen. Das macht Kinder süchtig und so weiter und nur Schrott und so weiter. Aber da sind die ganzen Jugendlichen. Und wir dürfen ja nicht dieses Denken haben, ja, aber wir bleiben hier in unseren Räumlichkeiten und wer will, kann ja kommen. Nein, wir müssen da eigentlich auch hin und nur einfach sich eben reinstellen. Ja? Also heute brauchen wir eigentlich Internetmissionare, weil da sind die Menschen. Also deswegen seid euch sicher, wenn Jesus jetzt nochmal auf die Erde käme, so als, ne, wie damals, dann würde er sich auch im Internet engagieren. Denn er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. So, und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel mal Ablauf und Länge unseres Gottesdienstes angepasst. Paulus hat zum Beispiel in Athen, wo die ganzen Griechen waren, anders gepredigt als in einer jüdischen Synagoge. Er hat darauf geachtet, wer hört hier eigentlich zu, wo kann ich wie andocken, wie muss ich das gestalten, damit ich sozusagen bei denen landen kann. Deswegen versuchen wir hier jeden Monat ein neues Lied einzuführen, weil Gott sagt in seinem Wort, singt mir ein neues Lied. Und ja, die Gnade hat uns auch erreicht. Ab und zu werden ja hier auch mal jetzt Klassiker, von Miriam hat ja einige Klassiker, um euch da auch zu dienen, gesungen. Aber das ist der Grund. Ja, deswegen haben wir das Material von Crossover überarbeitet, also ich nicht, sondern Doro und Jessica und Silas und Suko arbeiten da ja mit, haben das überarbeitet, um das mehr auf die Bedürfnisse der heutigen Jugendlichen anzupassen. Deswegen wurde es auch in Roots umbenannt. Deswegen wurde auch das Material vom Kinderdienst überarbeitet, das heißt ja Orange, also das ist die Mischung aus zwei Farben, das heißt Gemeinde und Familie sollen zusammenkommen. Das ergibt da dann eben die Farbe Orange. Und da wurde auch das ganze Material überarbeitet, um auch da am Puls der Zeit zu bleiben. Also das nur mal nebenbei, was auch im Hintergrund irgendwie läuft. Ja? Deswegen schaffen wir eben neue Boxen an. Und so. Rick Warren hat nochmal in seinem Buch geschrieben, also wenn du an irgendwas sparst, tu es nicht an der Soundanlage. Wir haben vieles nicht gehabt, aber wir haben immer den besten Sound gehabt. Auch das nur mal nebenbei. Ja? Und deswegen gucken wir auch, dass wir die Sprache insofern anpassen, eine Sprache, die junge Menschen sprechen. Deswegen diese ganzen Anglizismen. Es ist einfach zeitgemäßer zu sagen, wir haben ein Welcome-Team statt einen Begrüßungsdienst. Begrüßungsdienst ist zwar, klingt zwar irgendwie deutscher, ja, aber heute redet man so. Und außer du bist jetzt irgendwie nationalgesinnt oder so, dann sagst du, das möchte ich nicht oder so. Aber wir bleiben am Puls der Zeit und passen da auch unsere Sprache an. Deswegen haben wir auch den Gebäudestyle immer wieder angepasst. Das eine Gottesdienstfoto habt ihr ja schon gesehen. Jetzt dürft ihr nochmal den Gemeinschaftsraum sehen, für die, die jetzt erst dazugekommen sind. So sah der Gemeinschaftsraum früher aus. Und da mussten wir einiges an Schweiß und Geld investieren, damit der Gemeinschaftsraum jetzt so ist, wie er unten ist. Und wir kriegen jedes Mal Lob, wenn irgendwelche Gastsprecher da sind oder sie das. Ihr habt ja hier eine sogenannte Hammer-Location. Die nächste Folie bitte wieder. Und deswegen haben wir das mit dem Impuls der Zeit bleiben als Wert benannt. Weil wir werden hier gemeinsam immer älter. Und je älter man wird, umso mehr kommt dieses so, ich hätte gern, dass es so bleibt, wie es ist. Da ist mein Platz. Bitte die Musik, auch ich meine jetzt auch zu Hause. Ne? Ältere Menschen merken dann irgendwann auch nicht mehr, dass das Styling ist jetzt 40 Jahre alt. Und das wird dann übertragen auch auf die Kirche. Und dann kommen Menschen aus dieser Zeit in eine Kirche rein und fühlen sich in die 80er Jahre zurückversetzt. Und natürlich, nochmal, der Inhalt ist das Wichtigste. Eine topmoderne Kirche, wo der Heilige Geist nicht ist, das bringt es schon gar nicht. Habe ich am Anfang gesagt, das Wichtigste ist der Inhalt. Aber den haben wir ja unter anderem auch in dem anderen Wert, wir wollen übernatürlich bleiben, mit drin. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verinnerlichen. Der Inhalt hat sich bewährt über 2000 Jahre, das Evangelium. Die Verpackung hätte bei der einen oder anderen Kirche neu werden müssen. Und deswegen bleiben wir am Puls der Zeit, denn wir wollen ja eine wachsende und blühende Kirche bauen, oder? Und deswegen wird ja die Kirche auch mit einer Braut verglichen. Und natürlich geht es maßgeblich um den Inhalt, genau wie in einer Ehe es um den Charakter gehen sollte. Trotzdem macht sich die Braut und auch der Bräutigam ganz schön hübsch, äußerlich auch. Ja? Und so möchten wir euch dafür gewinnen, es wird hier immer wieder Neuerungen, Erneuerungen, Veränderungen geben. Und wenn du sagst, jetzt muss das... Immer mal, ein Kollege war mal hier vor vielen Jahren, der so, hier wird dauernd gebaut. So. Ja, ich finde es einfach nur schade, wenn jemand, sagen wir mal, 5 Jahre oder 10 Jahre in die Mission geht, kommt hier wieder und es hat sich nichts geändert. Das ist schrecklich. Wir müssen eine Kirche sein, die am Puls der Zeit bleibt. Und das wollte ich euch nur sagen. Das wollten wir euch sagen. Und dieses Lobpreisteam darf jetzt schon mal nach vorne kommen. Und wir glauben eben, dass das Beste auch für diese Kirche noch vor uns liegt. Und das geschieht nicht automatisch, sondern es geschieht, indem wir auf den Heiligen Geist hören, der uns zeigt, dieses und jenes muss sich ab und zu auch mal ändern. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Herr, wir danken jetzt dafür, dass dir es so wichtig ist, dass wir Menschen erreichen, die dich noch nicht kennen. Danke, Herr, dass du uns hier zusammengestellt hast mit so viel Potenzial an Kreativität, wie wir das erreichen können. Herr, wir wollen uns nicht durch rückwärtsgewandtes Denken, was das Äußerliche angeht, zurückhalten lassen, dass wir dort kreativ werden, wo wir Menschen erreichen können. Dass wir eine Verpackung haben, die Menschen anspricht, um ihnen aber das Evangelium, das sich nie ändern wird, bringen zu können, dass sie frei macht. Und ich bete, dass wir so eine Kirche wirklich sind und weiterhin werden, dass wir unsere Vision erleben, dass wir eine wachsende und blühende Kirche sind, wo Menschen wirklich Gott begegnen, wo sie im Glauben wachsen, wo sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen in einem Team, das du ihnen schenkst und auch in dieser Welt, Herr. Danke, Herr, dass wir schon so weit gekommen sind, so weit kommen durften, aber wir glauben, das Beste liegt noch vor uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns als Kirche dort leitest und führst, uns als Leitung auch leitest und führst, Herr, welche Impulse wir setzen sollen und können, damit wir diese wachsende und blühende Kirche sind, die Menschen anzieht. Danke, Heiliger Geist, dass du uns so viele Vorbilder zeigst, auch in der Welt der Kirche, und dass wir Dinge adaptieren dürfen, dass wir Dinge lernen dürfen, auch von der Welt, so wie du es gesagt hast, Jesus, Herr. Dass wir schlau sein sollen wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Dass wir dort lernen dürfen, Herr. Halleluja. Und ja, ich bete, dass wir das erleben werden. Und wir werden das erleben, das proklamiere ich in deinem Namen, Herr. Halleluja. Amen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr Gebet haben möchtet, über diese Predigt natürlich hinaus sowieso. Dann darfst du jetzt gerne nach vorne kommen. Wir haben hier Geschwister, die sich jetzt für dich aufstellen, die dir dienen möchten im Gebet. Ich möchte euch einladen, noch nicht sofort zu gehen, sondern unten in diesem für euch schön gemachten Gemeinschaftsraum einfach noch zu bleiben und den Inhalt zu genießen, nämlich die Gemeinschaft, die wir da untereinander eben haben können. Die Einladung ist ja schon da gekommen von Manuela, morgen Pray First um 6 Uhr hier, damit wir für den Inhalt beten. Und nächsten Sonntag solltet ihr auf jeden Fall wiederkommen, denn dort wird Manuela über den nächsten Wert predigen, den ich ja schon gespoilert habe, nämlich wir sind Familie. Also ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, kommt gerne zum Gebet und dann sehen wir uns hoffentlich auch. Amen. Ciao.